herzlich willkommen zu der letzten Folge aus der Bildungsreihe oder mehr oder weniger letzten Folge aus der Bildungsreihe im Podcast MoTalks. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir gemeinsam durch unseren heutigen Gast das Thema Bildung aus einer weiteren Perspektive betrachten werden. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Magister Johannes Bauer hat mich mehrere Jahre, als ich noch in der AHS war, in Mathematik unterrichtet. Mir ist gerade vorhin eingefallen, auch im Turnunterricht. Er war nicht nur mein Klassenvorstand und einer meiner Lieblingslehrer, sondern hatte darüber hinaus eine wahnsinnig prägende Wirkung auf mich. Ich war sicher damals ein bisschen ein Fanboy, muss ich zugeben, als Jugendlicher und denke, dass du, lieber Hannes, der erste Erwachsene außerhalb meiner Familie warst, zu dem ich aufgeschaut habe und von dem ich vieles abgeschaut habe, das mich wahrscheinlich heute noch prägt. Umso mehr freue ich mich, mit diesem kitschigen Einstieg, dass du heute hier zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich danke für diesen wunderbar kitschigen Einstieg. Es berührt jemanden, der im pädagogischen Bereich ist, wenn er solche Rückmeldungen bekommt. Die sind nicht so oft, ja. Und meistens ist die Zeit, bis jemand das Bewusstsein hat, solche Rückmeldungen zu geben, so lange, dass man dann nicht mehr mit den Lehrpersonen oder Klassenvorständen zusammenkommt. Insofern herzlichen Dank. Tut gut.
Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen eine romantischere Stimmung hier. Es ist sehr spät am Abend, du hast auch einen langen Tag hinter dir. Wie geht's dir?
Ja, der Tag war wirklich lang und intensiv, aber es geht mir gut, weil ich freue mich, dich zu sehen nach langer Zeit wieder mal. Und es ist für mich auch ein bisschen Abwechslung und spannend und mal was Neues. Da schaffe ich es auch noch gern und gut, ein bisschen Energie aufzubringen.
Jetzt bin ich gerade drauf gekommen, dass ich es richtig gut geschafft habe, dich zu duzen die ganze Zeit. Ich habe es dir am Telefon schon letztes Mal gesagt. Es ist mittlerweile schon, glaube ich, 16 Jahre her, dass ich die Matura gemacht habe. Also 16 Jahre ist es her, dass der Weg oder der Abschnitt, den du mich begleitet hast, quasi vorbei ist. Zweimal eine ganze AHS-Laufbahn ist es her. Und ich habe mir immer noch, wie wir telefoniert haben vor ein paar Wochen, ein bisschen schwer getan, das Du-Wort zu verwenden und nicht dich zu sitzen.
Weil aber jetzt geht's wunderbar. Ja, jetzt ganz locker.
Jetzt geht's schneller.
So soll es auch bleiben. Ja.
Also hörst du das öfter von ehemaligen SchülerInnen oder bin ich da?
Ja, nein, das ist ganz normal, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern 8 Jahre lang per Sie war und logischerweise auch ein gewisses professionelles Distanzverhältnis hatte. Auch wenn es ein freundschaftliches, aber professionelles Verhältnis war, und dann plötzlich maturiert man, dann bieten einem die Lehrer das Du-Wort an und dann eigentlich trifft man sie nur mehr einmal bei der Maturafeier und das war's dann. Dann hat sich das natürlich nicht manifestiert. Also ich glaube, es ist völlig normal und ein bisschen ein lustiger Brauch, würde ich sagen, weil meistens kommt es dann eben nicht mehr dazu, ja, dass man das dann oft zur Anwendung bringt und deshalb bleibt es ungewohnt.
Gibt es ein bestimmtes Alter? Mir kommt das gerade in Erinnerung, dass es ab der 6. oder 7. Schulstufe in der AHS entweder so ist, dass man den Lehrer duzen dürfte oder umgekehrt, dass der Lehrer einen siezen müsste? Gibt es sowas?
Meines Wissens nicht. Also wir handhaben es nach wie vor sehr klassisch, dass die Lehrer gesiezt werden.
Auch nachdem die Schüler 18 sind? Gibt es da auch keinen Unterschied?
Nein.
Dann habe ich das irgendwie träumt, glaube ich.
Das möglicherweise.
Müssen wir das gerade kommen.
Aber es ist, also ich habe es in einer höheren, in einer BHS erlebt, dass die Schüler, also ich war auch ein paar Jahre in der Modeschule Etzendorf und da gab es dann irgendwann einmal so einen Switch unter der Direktion und da war dann der Wunsch geäußert, dass man die Schüler sitzt. Das war aber für mich kein Problem. Die waren dann halt alle ab 15 bis 19 ungefähr, die dort waren. Und das war eigentlich der einzige Zeitpunkt, wo ich Schüler gesitzt habe. War kein Problem. Mhm. Bei uns in der Schule im Waser Gymnasium ist es gute Tradition. Es wäre auch für die Schüler komisch, wenn man sie dann plötzlich ab der 6. Klasse oder so irgendwo oder 5. Klasse, keine Ahnung wann, wenn man sie dann sitzen würde. Das würden die meisten, glaube ich, nicht wollen.
Mhm. Weißt du eigentlich, also ich hoffe, ich habe eingangs schon erwähnt, dass du mittlerweile ein Direktor bist.
Ich glaube, du hast das noch nicht erwähnt.
Gut, weil ich kriege oft Feedback von meinen Hörern und Hörerinnen, dass sie sich nicht auskennen, weil ich sehr chaotisch bin. Also wichtig ist, du bist mittlerweile im Gymnasium in der Wasergasse Schuldirektor, die Schulleitung machst du dort. Kurze Anekdote noch zur Schule Hetzendorf. Du hast manchmal die Ausflüge mit uns, die Schulausflüge, mit beiden Schulen gemacht, mit deinen beiden Klassen, also mit einer Klasse aus der Modeschule Hetzendorf und mit uns gemeinsam. Und ich habe mich dann eigentlich eigentlich für die Oberstufe von der AHS für die Hetzendorf-Schule bewerben wollen. Also ich wollte dahin, aber meine Mama hat es mir nicht erlaubt, weil sie immer gesagt hat, was interessiert dich da überhaupt und was willst du da überhaupt machen? Und eigentlich willst du ja Jura studieren, was nie was geworden ist, aber warum willst du dann die Modeschule? Und was die Mama nicht wusste, ist, dass aufgrund deiner Ausflüge mein einziges Interesse war, dass da so hübsche Mädchen waren die ganze Zeit.
Völlig klar.
Dass ich da eigentlich hin wollte. Genau. Also Mama wird es auch jetzt, glaube ich, nicht erlauben. Aber sie weiß mittlerweile, warum
jetzt
ich
dahin. Jetzt würden es andere vielleicht nicht erlauben oder nicht so cool finden.
Das stimmt auch.
Ja, das ist völlig normal. Und ich glaube auch, es ist zwar mit Bildung nichts zu tun, aber ein bisschen schon. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir diese völlig normalen Gefühle und vielleicht sogar ein bisschen Begierden oder was auch immer, die in einem gewissen normalen Rahmen bleiben, dass man zu dem stehen darf. Habe ich fast ein bisschen das Gefühl, dass man das heute, ein bisschen so in einer sterilen Verpackung ist und nicht mehr kein Gehör oder wenig Raum bekommt, dass ja, ich meine, eine gewisse Anziehung zwischen jungen Menschen, egal welchen Geschlechts, aber das wird vielleicht auch oft zwischen Mann und Frau sein, dass das ja auch sein darf und dass das wichtig ist und dass das eine der wesentlichsten, stärksten Kräfte des Lebens ist, ja. Liebe und Anziehung, und dazu gehört halt auch Sexualität, ja. Nur weil sich jeder, leider Gottes, jeder Unterstufenschüler auf seinem Smartphone alles anschauen kann, was auf dieser Welt an schlechten und komischen Dingen gibt, womit sie dann meistens nicht gut zurechtkommen, heißt ja nicht, dass es nicht eine gesunde Art von Anziehung und Sexualität und Beziehung, das ist eigentlich das Wichtigste, was unser Leben ausmacht. Ja. Und mir kommt vor, dass das in den Diskussionen so ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Ja. Das sind so viele andere Themen, auf die wir uns fokussieren, wo man uns wahnsinnig ins Zeug haben, aber so diese, ich sage jetzt mal, gesunde Mitte, weiß ich nicht, fehlt mir ein bisschen.
Ja, ich glaube eben, das Gefühl, das ich habe, und ich meine, du bist Papa, du hast vier Kinder. Ja. Habe ich dir am Telefon erzählt, mittlerweile auch Papa, mein Sohn ist 17, und ich habe das Gefühl, dass es keinen konstruktiven Rahmen dafür gibt. Also es wird überall schon viel sexualisiert, viel behandelt von dem Thema, auch wichtige Themen, auch Grenzen und Grenzenüberschreitungen und Dinge, die wir nicht wussten vor 2 Jahrzehnten. Also es gibt sehr viel, was ich auch dazugelernt habe, wo ich sicher auch viele Fehler gemacht habe und das heute glücklicherweise besser weiß. Also wäre ja komisch, wenn ich es 20 Jahre später nicht besser weiß als vor 20 Jahren. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass alles immer eine Diskussion sein muss und dass alle immer eine festgefahrene Meinung zu etwas haben müssen, weshalb halt dann der Rahmen fehlt, etwas zu diskutieren und seine Gedanken, wo man sich vielleicht auch nicht sicher ist, zu äußern. Und oft liegt aber wie du sagst, die Wahrheit ja eigentlich nicht irgendwo an einem Rand, sondern irgendwo in der Mitte. Und darf auch sich ändern mit der Zeit, denke ich.
Man darf sich in einem Gespräch auch erstens zuhören und zweitens auf das eingehen und die Gedanken des anderen ein bisschen aufnehmen. Ja? Das ist eigentlich der Sinn von einem Gespräch. Und wie du sagst, manchmal bilden sich die Dinge, egal in welchem Thema, leider sehr stark an den Rändern aus und dazwischen ist nur mehr luftleerer Raum.
Ja.
Und in Wahrheit ist aber gerade in der Mitte meistens das, worauf es ankommt oder wo es am richtigsten ist. Da müssen wir uns, glaube ich, in vielen Themen der Welt treffen und es entwickelt sich leider in rasantem Tempo gerade in die andere Richtung. Da möchte ich gern dagegen halten.
Wenn du diese Aufgabe übernimmst und du nimmst sie auch als Pädagoge, als Schulleitung jetzt wahr, da interessiert mich schon so der ganz junge Hannes, so kannst du dich, als du so alt warst wie jetzt vielleicht manche unserer Kinder jetzt, also manche deiner Kinder und mein Kind, hast du da schon gewusst, dass du mal Lehrer werden möchtest oder sogar Schuldirektor?
Also der Wunsch, Lehrer zu werden, kam dann doch relativ in der Oberstufe, also spätestens in der 7. Klasse. Ich hatte zwei ganz großartige Klassenvorstände, die mich wiederum sehr geprägt haben in der Unterstufe und in der Oberstufe. Zwei Männer, beides Turnlehrer, mit denen ich wirklich, ich würde sagen, ja, also auf jeden Fall nachher, aber auch schon während der Schulzeit irgendwo eine freundschaftliche Verbindung gespürt habe. Eine sehr respektvolle, aber eine freundschaftliche Beziehung. Und das hat mir sehr gut getan und mir auch das Gefühl gegeben, Schule ist ein schöner Ort. Oder ich habe mich sehr entfalten können in der Schule. Ich habe wirklich Gas gegeben dort und habe die Schule gerockt, ja, meine eigene. und habe dort alles gemacht und war dort Hannes Dampf in allen Gassen und habe mich einfach so wohl gefühlt, dass für mich dann irgendwie klar war, das möchte ich eigentlich auch beruflich machen, ja.
Und würdest du das heute genauso sehen immer noch?
Ja, also das, was dieses Privileg, in diesem so einem schönen Betrieb wie Schule arbeiten zu dürfen, wo so viel Energie ist, mit so vielen jungen Menschen, wo man sich auch viele Nischen suchen kann, wo man sich verwirklicht, ja, wo man seine Projekte, die einem am Herzen liegen, auch ausleben kann. Du weißt es ein bisschen vielleicht auch, warst ja auch auf einer Bergwoche zum Beispiel mit, dann, das ist schon was Tolles, ja. Also das finde ich, ist schön, wenn man diesen Raum hat, das machen zu dürfen. Und
das war schon prägend auch für mich, eben wenn ich sage prägend, ich war sogar auf mehreren Bergwochen. Generell dieses Freifach, dass man wandern geht, da haben wir ja öfter mal, glaube ich, auch am Wochenende oder so eine Wanderung gemacht. Aber du hast das im Sommer auch angeboten, dass wir halt miteinander unterwegs sind. Auch das habe ich, glaube ich, zweimal wahrgenommen, dass ich dabei war. Und das war auch so die Wandererfahrung, die ich da hatte, die hatte ich sonst nie in meinem Leben. Davor nicht, weil meine Eltern das auch nicht kannten oder andere Sachen zu tun hatten mit ihrem in dem Leben in Österreich aufbauen, und das war einfach, meine Eltern gehen jetzt auch wandern, aber die das erst später erfahren, diese Geschichte. Ich habe sie halt durch dich dann erfahren, und immer noch jetzt, wenn wir selten, aber doch irgendwo eine kleine Wanderung machen, auch ich jetzt mit meiner Frau und meinem Kind, denke ich dran und erzähle so, ja, damals bin ich noch mit so einem Kletterseil und was weiß ich, ich war auch damals 30 Kilo leichter als jetzt und deutlich fitter, aber das war schon eine coole Erfahrung, und solche Geschichten sind für mich dann, das ist jetzt 18 Jahre, 16 Jahre später, und ich erfahre jetzt erst durch Pädagogen und Pädagoginnen in meinem Umfeld, dass solche Geschichten ja nicht einmal irgendwie einen monetären Mehrwert bieten. Ich dachte immer, dass das sehr gut finanziell für Lehrer und Lehrerinnen ist. Ich dachte das bis vor ein paar Monaten, bis ich erfahren habe, ich dachte immer, das bezahlen die Schüler und Schülerinnen und den großen Teil drauf, und die Lehrer und Lehrerinnen steigen gut aus. Das war so meine Geschichte im Kopf. Und dann habe ich erfahren so von einer Lehrerin in meiner Familie, das stimmt nicht. Nein, das ist alles nur freiwillig von mir, weil ich es lieb meine mit den genau. Leuten in der Schule, mit der Jugend.
Aber auch diese Möglichkeit zu haben, es zu tun, aber auch nicht zu tun, hat halt ganz viel Sexappeal, ja? Dass ich mir selber als Lehrer ein bisschen diese Phasen des Engagements und wo setze ich einen Schwerpunkt, wo setze ich auch einen Leichtpunkt, das macht den Beruf schon irgendwie attraktiv, für mich zumindest. Ja, und ich habe mir das einfach auch immer genommen, und du weißt, wie viele Aktivitäten wir vom Skifahren, Bergsteigen und sonst was gemacht haben, die waren ja alle meine. Die haben ja alle meinem Interesse zu 100% entsprochen. Und ich habe halt versucht, meine Begeisterung ein bisschen mit meinen Schülern zu teilen. Und mir war schon klar, dass ganz viele, die da mit sind, vielleicht das allererste Mal überhaupt auf einer Hütte schlafen oder so irgendwo in den Dolomiten herumspazieren. Aber gerade das war für mich halt auch eine unglaubliche Motivation, ja, euch dorthin zu bringen. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Lukas erinnerst, der war eigentlich ein Informatik-Freak, ja, und ein Gamer, würde man heute sagen. Und der ist trotzdem diese Woche mit uns mitgegangen und hat sich dort überwunden, da auf 3000 Meter hinaufzugehen und in Hütten zu schlafen. Das hat mich schon sehr, sehr berührt auch, dass dann jemand, dem das körperlich eigentlich überhaupt nicht passt, so ins Profil, dann doch diese Nähe zur Natur sucht oder dieses Gemeinschaftserlebnis in den Bergen. Ja, und das ist für mich auch das ist für mich noch wichtiger eigentlich, das zu spüren, als jetzt dafür Geld zu bekommen. Ja.
Der Lukas, den habe ich vor zwei, drei Jahren gesehen das letzte Mal, aber der kann sich noch daran erinnern, wir haben darüber gesprochen, obwohl bei seiner Wanderung war ich nicht dabei, aber die war sehr prägend, weil das auch eine Herausforderung war. Wie hast du deine Zeit als Klassenvorstand in der Gottschalkgasse, wo ich in der Schule war, wo du mich auch begleitet hast, um die 5 Jahre, ich glaube, erst ab der 3. war ich dann bei dir.
Also sechs Jahre.
Verzeihung, du hast mich auch in Mathe unterrichtet. Wie hast du die Zeit wahrgenommen, selber?
Unglaublich schön. Das war wirklich eine schöne Zeit, weil wir ja unglaublich schöne Dinge gemacht haben miteinander. Ich denke an Skikurse, wo du aufgetreten bist in der 3. Klasse in Hintermoos, oder irgendwann war mal in Hintermoos auf einem Skikurs, wo auch das Schweizer Nationalteam trainiert hat. Und ja. So. Also
das war in Starmenia, wo ich aufgetreten bin. Nicht im Skifahren. meine Freunde und Freunde nicht wundern.
Jeder hat seine Stärken, und die hast du auf jeden Fall dort gehabt in der Performance. Ja. Und das sind einfach ganz schöne Dinge. Das ist nicht für einen Lehrer so, dass er sagt, hoffentlich ist bald vorbei. So kann man nicht auf einen Skikurs fahren. Skikurs ist wahnsinnig anstrengend, aber halt auch wahnsinnig schön, wenn man auf einer ganz anderen Ebene zusammenfindet, sowohl das Team der Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler. Damals war ja Handy noch kein Thema, muss man auch sagen. Das macht es heute schwieriger. Aber auch untereinander, ja. Und das, also ich denke sehr, sehr gerne zurück an diese Zeit. Ich denke, ich war nicht mehr oft in der Gottschalkasse, aber ein paar Mal zu Feiern und zu Verabschiedungen, und bin dort hingekommen und habe Dinge gesehen, die ich mit euch realisiert habe. Ja, die sind noch immer da, die sind spürbar, dieser Geist und diese Energie, die ich mit euch damals dort hineingesteckt habe, die war für mich noch spürbar. Und das war sehr schön, das zu erleben. Es sind die Tore, die ich gekauft habe für den Innenhof, die gibt es noch immer, diese Tore. Ja? 16 Jahre oder 15 Jahre, nachdem ich dort weg bin. Und die Säulen schauen nur so aus, die haben wir mal ausgemalt miteinander, mit Professor Kröller gemeinsam. Und die Videoprojekte, die wir gemacht haben, das sind lauter unvergessliche, das waren sehr anstrengende Sachen, aber es sind unvergessliche Projekte. Ich weiß nicht, du warst eh dabei bei diesem Videoprojekt, wo wir das Adventkonzert immer übertragen haben.
Naja, das haben wir jedes Jahr gemacht. Wir haben die DVDs.
Unfassbarer Aufwand mit kilometerlangen Kabeln. Heute wäre das alles technisch viel einfacher, weil die Geräte viel einfacher sind.
So wie
ja.
hier jetzt.
Aber, so wie hier, ja. Aber damals, das war einfach nur eine andere technische Ära, und es war irrsinnig aufregend, ja, und es war schön, diese Aufregung mit euch zu teilen, und das macht es eigentlich aus. Das ist eigentlich das Wichtige.
Diese Videos haben wir auch vor kurzem erst. Ich habe ja dir erzählt, dass ich seit ein paar Jahren wieder mit ein paar ehemaligen Kollegen und Kolleginnen wieder befreundet bin oder wieder in Kontakt gefunden habe. Und vor kurzem hat die Sandra die DVDs ausgegraben und Videos durchgeschickt von mir mit 14, wo wir halt verschiedenste Interviews halten, die, glaube ich, noch nicht auf dem Level waren wie heute, aber sehr, sehr viel Spaß machen.
Das ist ja spannend, das zu sehen. Mir fehlt übrigens ein Bergwochenfilm 2004. Also wenn die Sandra einen hat, bitte um eine Kopie.
Die hört auch den Podcast. Also wenn sie es hat, wird sie sich melden. Wie war denn das dann? Ich habe dich jetzt gefragt nach deiner Zeit, und man merkt halt, das ist ein etwas sehr durch und durch Positives. Hat alles Ups und Downs, so ist es ja nicht. Aber du hast dich danach entschieden, wenn ich das richtig am Schirm habe, nicht mehr eine Klasse als Klassenvorstand zu übernehmen, und bist relativ bald Schuldirektor geworden im Vasa-Gymnasium, oder? Wenn ich das richtig am Schirm habe.
Genau, es war eigentlich schon in dem Schuljahr nach eurer Matura bin ich schon weg. Ich habe ja neben dem Klassenvorstand und Mathematik-Sportlehrer bei euch sein, auch immer ein paar andere Sachen gemacht. Also ich war oberster Personalvertreter der AHS-Lehrer in Wien, im sogenannten Fachausschuss, so heißt das Gremium, das im damaligen Stadtschulrat angesiedelt war. Ich war im Ministerium in der Sportabteilung. Also ich habe immer ein paar Töpfe sozusagen am Kochen gehabt. Das habe ich gebraucht, und das hat mir gut getan, so ein bisschen die Perspektive zu erweitern und woanders hinzuschauen, und in diesem Zusammenhang auch durch diese vielfältigen Tätigkeiten quasi abseits des Klassenzimmers kam dann für mich ein bisschen überraschend diese Ausschreibung dieser Schule in der Wasergasse, die ich schon kannte, weil ich dort als Turnstudent mitgefahren bin als Skilehrer. Ich bin dort jedes Jahr 2-3 Wochen unterwegs gewesen mit dieser Schule, kannte also die Schule schon einigermaßen und habe dort auch mein Unterrichtspraktikum gemacht, also das allererste Jahr, das es leider jetzt nicht mehr gibt, und kannte von daher die Schule sehr gut. Und dann war irgendwie mittendrin die Entscheidung, ja, was mache ich? Soll ich mich da jetzt bewerben oder nicht? Und ich war aber auch eigentlich im Wahlkampf sozusagen für die Personalvertretungswahlen. Das war eine sehr schwierige Entscheidung, und ich habe mich dann dafür entschieden, nicht anzutreten bei diesen Wahlen und stattdessen mich zu bewerben, weil beides lässt sich nicht vereinbaren. Hätte natürlich auch schief gehen können, ja. Dann wäre irgendwie wieder alles zurück zum Lehrer sein gegangen. Aber es hat geklappt, und ich bin sehr froh, und jetzt im März werden es schon 16 Jahre, dass ich dort bin.
Du hast ja bei den vielen Tätigkeiten, hast du jetzt gerade auch erwähnt, das politische Engagement. Also ich wusste damals nicht, was du alles machst nebenbei, aber warum auch? Also du hast das nicht unbedingt alles deinen Klassen erzählt, dein Tagebuch. Aber ich kann mich erinnern, dass du politisch aktiv warst. Ich weiß, dass du bei einer Partei warst, das hatte ich noch in Erinnerung. Ich weiß, dass es Artikel von dir mal im Standard gegeben hat, und diese ganzen Geschichten kann ich mich erinnern. Das hast du aber aufgehört dann mit der Zeit, ne?
Genau, also ich war, ich glaube, das weiß nicht, ob ich das hier sagen darf oder nicht,
ich
aber
glaub, du
ich,
darfst
war,
es sagen, ja.
Ich war dann später auch im Kollegium des Wiener Stadtschulrats für die ÖVP Wien,
mhm.
War dann sogar zeitlang Fraktionsvorsitzender für diese Gruppe. War nicht ganz leicht. Also ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht, so quasi ausgleitend und auch im Direktorialen sein noch. Die Doppelbelastung war aber sehr hoch, weil Schule leiten irgendwie immer anstrengender geworden ist. Also das kann man nicht mehr vergleichen mit vor 30 Jahren. Und irgendwie hat es mich dann auch ein bisschen zerrissen in den Tätigkeiten, die außerhalb der Schule wahrzunehmen waren und die innerhalb der Schule wahrzunehmen waren. Und ich habe dann irgendwann einmal auch gesagt, okay, danke, das ist für mich dann, habe das ausgleiten lassen sozusagen und genieße es auch jetzt. Ich habe wohl meine politischen Standpunkte, meine persönlichen, aber ich bin nicht für irgendwen mehr tätig und setze mich für möglicherweise hoffentlich das Richtige ein, aber nicht jetzt in irgendeiner Bewegung oder Gruppierung.
Ja. Man muss eben auch schauen, wo sein Engagement vielleicht auch am meisten fruchtet, oder?
Genau, das ist, also da stichst du quasi in eine Eiterblase. Also ich war in vielen, ich war auch in einer Vereinigung für die christlichen Lehrer 10 Jahre im Vorstand, ich war im Verband der österreichischen Sportlehrer als Generalsekretär tätig, wirklich viele Sachen gemacht. Bei manchen Sachen bin ich aber drauf gekommen, dass wir uns in 10 oder 15 Jahren eigentlich kaum vom Fleck bewegt haben, ja, und immer wieder dieselben Themen werden immer wieder diskutiert und eigentlich tut sich da gar nichts. Ja, eigentlich ist das alles nur so eine Show, damit man tut, als wäre man wichtig. Ja. Und das habe ich dann versucht, diese Dinge ein bisschen zu reduzieren und versucht, mich auf das zu konzentrieren, wo ich glaube, dass es für mich mehr bringt und wo ich mehr einbringen kann. Ja.
Ich habe auch mit eben der Nati, die mittlerweile auch Heißlehrerin ist, die ist in der letzten Folge, und mit Mike gesprochen, der Freizeitpädagoge ist. Und die haben mir auch ihr Gefühl vermittelt. Und ich meine, ich habe jetzt nicht alle unterschiedlichen Lehrer und Lehrerinnen aus unterschiedlichen Schulen eingeladen. Das geht sich nicht aus im Podcast. Aber ich habe versucht, ein bisschen ein breites Spektrum abzubilden, indem da jemand ist, der in der Volksschule ist, auch in einem Bezirk, das jetzt nicht irgendwie ein, vielleicht mit Vorurteilen behaftet, ein Problembezirk wäre, und eine Lehrerin an einer AHS. Und die haben mir auch eigentlich vermittelt, dass das Bild, das ich mitbekomme durch Medien, aber auch durch Politik, über das, was in den Schulen passiert, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Das war nicht Absicht, aber sie haben mir einfach so viel Positives erzählt. Und ich habe dann gesagt, wieso kriege ich aber eigentlich immer das Gefühl, dass alle Lehrer nur überfordert sind und gar keinen Bock mehr haben und irgendwie nur mit Problemkindern zu tun haben, während das jetzt das gar nicht widerspiegelt. Also ihr sagt, sie haben mir auch erzählt von Problemen und Hürden und Sachen, die auf jeden Fall verbessert können oder an die man ran muss. Aber ihr Gefühl war, dass Initiativen, die politisch kommen, und da komme ich jetzt zum Punkt, weil wir gerade über das Politische gesprochen haben, die halt oft plakativ sind und gute Ansätze, die sich auch in den Medien und in Pressearbeiten gut verarbeiten lassen, aber nicht an der Realität dran, was es wirklich braucht. Wie zum Beispiel irgendwelche Digitalisierungsmaßnahmen und Notebook, Tablet-Klassen, die sicher wichtig sind und das ist gut. Aber so wie es umgesetzt wird, lässt sich es einfach gut als Pressetext in einer Zeitung drucken, aber nicht unbedingt administrativ umsetzen für Schulen. Hattest du das Gefühl in deiner Tätigkeit in der Politik auch? Dass es mehr PR ist oder dass PR einen überdurchschnittlich.
Da ich jetzt nicht in einer politischen Verantwortung war als Bildungsdirektor oder als Minister oder sowas, kann ich es nicht so sagen, weil ich eher in diesem Kollegium, da ging es mehr darum, dass man versucht, irgendwie seine politischen Interessen allgemein unterzubringen.
Mhm.
Also das ist schwierig, wo ich dir schon hundertprozentig zustimme, ist, dass ich glaube, ein Problem, das wir jetzt haben, im Bildungsbereich definitiv, ist, dass wir einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit bräuchten, um Dinge und Probleme, die es gibt, entspannt, aber doch mit beim Namen nennen zu dürfen.
Mhm.
Und zwar ganz klar und offen, dass Kritik nicht dazu führt, dass Leute einen Deckel kriegen oder einen Maulkorb kriegen, weil die konstruktive Lösung geht nur darüber, dass ich mir das Problem benennen darf. Ja, das heißt ja noch nicht, dass man irgendjemanden, und das ist auch ein Problem unserer Zeit, sofort eine Schuld zuweisen muss und sagen, du bist jetzt schuld und du hast nichts gemacht und wer hat den schwarzen Peter? Ja? Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen davon wegkommen zu glauben, na, wer ist für diese Misere schuld? Wir suchen sofort einen Schuldigen, von dem schneiden wir die Rübe ab und dann ist das Problem gelöst. Also das ist völlig der falsche Zugang. Mhm. Ja, wir müssen mal Ehrlichkeit haben, in dem sagen zu dürfen, nämlich die Lehrer, die Schulleiterinnen und Schulleiter, und auch alle anderen im System, die eigentlich wissen, wo Probleme liegen, aber sie teilweise nicht artikulieren. Und das ist traurig. Das ist eine Frage der Kultur, die wir, glaube ich, im Bildungswesen ganz Österreich von ganz oben bis ganz unten lernen dürfen. Und ich sage das bewusst zart und offen, weil es eine Einladung sein muss und darf, zu sagen, reden wir doch ganz offen und ehrlich miteinander, versuchen wir aus dem heraus dann konstruktiv mit den Problemen umzugehen. Und auf dich zurückkommend, ja, es ist leider so, der Herr Minister, der jetzige Bildungsminister, hat es in seinem Buch vor einem Dreivierteljahr sehr gut geschrieben und gesagt, das Ministerium ist der Ort, das am weitesten entfernt ist von der Praxis des Unterrichts und der Bildung. Das müssen wir wieder regulieren. Ja. Mhm. Das Ministerium darf nicht irgendwo kilometerweit oben sein und die Verbindung, wir sind ein Unternehmen. Ja. Wir müssen zusammen an dem Projekt arbeiten, dass unsere jungen Menschen die bestmöglichen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten kriegen, die für sie individuell passt. Und die sind sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie die Menschen sind. Mhm. Ja, die einen brauchen sehr viel in dem Bereich, Und die anderen brauchen sehr viel in dem anderen Bereich. Die einen sind langsamer, die anderen sind schneller. Das ist so. Ja, also man kann jetzt, es gibt keine Einheitsmenschen.
Ja.
Und die gute Schule ist die, die für dieses Kind individuell möglichst die besten Entfaltungsmöglichkeiten hat. Das kann einfach sein, weil es sehr langsam ist oder weil es sehr schnell ist. Hängt von den Kapazitäten der Kinder ab. Mhm. Ja. Und
wie nah auch die Politik jetzt an der Bildung ist, habe ich unter anderem dann auch mit Dolores Backus, die unter anderem bei der NEOS Sprecherin für Bildung ist, besprochen. Die Folge kommt nächste Woche, deswegen erwähne ich es gerade, weil ja, wer sie nicht verpassen möchte, der darf natürlich den Podcast gerne jetzt, wo auch immer ihr den gerade hört, abonnieren. Natürlich auch auf Social Media, aber lieber ist man gleich dort, wo ihr den Podcast hört. Das ist natürlich, da ist eine Glocke daneben oder so, die könnt ihr auf jeden Fall auch anklicken. Bevor wir mal weiter in die Sache reingehen.
Ich glaube, ich habe es noch nicht gut gesagt. Entschuldige. Diese Entfernung zwischen politischer Verantwortung und Schulen ist ein Problem, weil dadurch, und du hast es angekündigt, das sind dann, oder angesprochen, das sind dann oft nur so PR-Geschichten. Mhm. Ja, man macht halt was, damit man auch zeigt, ich bin handlungsfähig, ich kann das, und dann macht man eine Pressekonferenz und dann gibt es eine Klasse, der überreicht man das, und dann ist aber die Sache schon wieder vorbei.
Mhm.
Und das müsste nicht sein und das sollte nicht so sein. Ja, klar, heute Politiker, Menschen in wichtigen Positionen, die noch dazu medial sehr stark verfolgt werden, die haben das Gefühl, sie müssen ständig Lösungen bringen, Leistung bringen, Listen abhaken, was sie alles erledigt haben und für tolle Dinge umgesetzt haben. Ich würde mir wünschen, wir hätten mit unseren politisch Verantwortlichen ein bisschen mehr Gelassenheit und würden sagen, lass da ruhig Zeit und mach so, dass es wirklich alle mitnimmt.
Ja.
Ja, und nicht nur ein Pilotprojekt, ein Leuchtturmprojekt, das genau 0,1% der Schülerinnen und Schüler trifft. Das hat keine Änderung. Ja.
Weil du das gerade mit der Klasse überreichen gesagt hast, da habe ich so grinsen müssen, weil ich mich daran erinnern kann, dass ich ja mit meinem lieben Freund David damals schon in derselben Klasse ein Projekt, da ging es um Medien und Gewalt in den Medien und solche Geschichten. Und das haben wir damals umgesetzt, eben mit Unterstützung der Schule für erste und zweite Klassen. Mhm. Wir waren selber in der sechsten und siebten, glaube ich, damals, und wir haben es für erste und zweite Klassen, dann haben wir das Projekt auch übergeben. Und dann gab es irgendeine Ausschreibung, so ein Fairness Award von der Bildungsministerin Schmidt damals, glaube ich, wenn das richtig
ist. Oder,
ne? Wir haben den gewonnen, nämlich mit 1.500 Euro, einen riesen fetten Scheck, super viele Fotos gemacht, wo 1.500 Euro draufsteht. Und dann sind wir von der Bühne runtergegangen und haben den Scheck der Schule weiter überreicht und haben dafür Tickets für den Schulball bekommen. Und darüber haben David und ich lange noch geredet, dass das eigentlich sich kurz danach angefühlt hat.
Gefahren.
Wir dachten kurz, damals 1.500 Euro.
Wir sind in der VIP-Loge bei den Lehrern gesessen.
Wir haben gedacht, wir sind reich. Und dann waren wir am Schulball, den wir uns sonst eh auch nicht oft immer haben haben leisten können, aber trotzdem, das ist, ich wundere.
Ja, das ist ein bisschen eine Wunde vielleicht noch. Gell? Ja.
Aber ja, jetzt sehe ich es natürlich ein bisschen anders, aber dein Job als Schulleitung, als Schuldirektor prinzipiell, du hast jetzt gerade auch kurz erwähnt, das Ganze könnte wie ein Unternehmen betrachtet werden. Ich habe mir im Vorfeld auch gedacht, ist dein Job als Schulleitung und als Direktor vielleicht auch ein bisschen wie ein CEO von einem Unternehmen, wenn man die Schule als Unternehmen betrachten würde. Ich habe ein PDF gefunden online, was von einer Schuldirektion verlangt wird, irgendwie vom Staat. Es war so trocken und langweilig, einmal dachte ich, frag dich lieber und habe es immer nicht durchgelesen.
Ja, am Papier steht sehr viel. Mhm. Füllen muss man es dann mit Leben. CEO wäre schön, aber zum CEO gehört ja eigentlich auch ein Vorstandsteam. Mhm. Sonst braucht es ja keinen CEO. Und da fängt es leider in der Schule schon ein bisschen an, dass es dieses Team, dieses Leitungsteam, man seit vielen, vielen, also seit zwei Jahrzehnten gibt es die Forderung, dass es so eine Art mittleres Management, so eine kleine Ebene ab einer gewissen Größe natürlich nur gibt, die sich die Aufgaben aufteilen. Diese Geschichte
Aufgaben ist. Aufgaben wie Finanzierung,
auch
Buchhaltung, Marketing.
Fast nicht, aber Marketing zum Beispiel. Aber es gibt so viele Aufgaben, zum Beispiel jetzt, die nebenbei laufen von schuladministrativen Bereichen, von organisatorischen Bereichen, von Testungen, von PR-Agenten und. Die sind ja ganz viel mehr geworden. Mhm. Und das mit einem Team aufzuteilen, das dann dafür auch Ressourcen hat und verantwortlich sein darf, das wäre extrem wichtig für Schulen, aber einer gewissen Größe ist es eigentlich unabdingbar. Es ist schlichtweg nicht zu schaffen, alle diese Aufgaben, die auf diesem PDF stehen, und darüber hinaus noch zu machen. Es wird gerne vergessen, dass in einer Führung, eine Führungsrolle, und wir haben eine sehr flache Hierarchie, ich habe 78 Lehrkräfte und ich bin, und dann kommen die 78 Lehrerinnen und Lehrer, dass da ein ganz großer Teil meiner Energie und Aufgabe ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch, da zu sein, ja, ihnen ein gutes Gefühl zu geben, ihnen Sicherheit zu geben, für sie da zu sein, wenn sie Fragen haben, wenn sie nur das Gefühl haben, unterstützt zu werden, genauso aber für meine 715 Schülerinnen und Schüler. Mhm. Das heißt, das vielleicht hat es wirklich einen esoterischen Touch, aber ich versuche, dieses Schiff und dieses System zu halten. Mhm. Mit positiver Energie, ja, und auf die Dinge möglichst rasch einzuwirken, die vielleicht mal schief gehen, was immer ist in so einer großen Gemeinschaft und wo es mal Reibungspunkte gibt, wo es Probleme gibt, wo es Konflikte gibt. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja, also ich bin der Papa sozusagen, der sich darum kümmert, dass die Herde gut da zusammen ist, ja, und natürlich streitet manchmal die Herde auch, ja, und in unterschiedlichen, aus den unterschiedlichen Gründen, und da gilt's dann mit Gelassenheit, mit Ruhe, mit Liebe auf die Probleme einzugehen, und das muss die Herde oder die Menschen müssen dann wissen, da ist jemand, dem das wichtig ist und der sich dem annimmt und der sich ehrlich dem annimmt und der nicht aufhört, bis die Sache besser geworden ist.
Ich denke mir, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und auch bei den ganzen Gesprächen und den Recherchen, die ich jetzt gemacht habe in dieser Podcast-Phase, wo ich halt über Bildung sprechen möchte, oder den September jetzt, da denke ich an dich, als meinen Klassenvorstand damals, ich denke auch an den Herrn Direktor Hollimy, den wir damals hatten, da frage ich mich oft, ob ich einfach viel Glück hatte, weil der Bezirk, in dem ich war, im 11. Bezirk, das ist jetzt nicht der beliebteste Bezirk, es ist durchaus, wir waren durchaus bunt gemischt und sehr divers als Schüler und Schülerinnen auch, aber das, was du beschreibst, habe ich das Gefühl, hat auch der Herr Direktor Hollimy sehr gut gemacht. Ich hatte als Schüler immer das Gefühl, uns geht's gut. Ich hatte nie das Gefühl, da gibt es jetzt irgendwelche Probleme an der Schule, die man nicht lösen könnte. Und es gab als Jugendlicher natürlich Sachen, die einem emotional mitnehmen, aber das war immer sehr, da habe ich mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Bei euch als Lehrer und Lehrerinnen, also auch bei deinen Kollegen und Kolleginnen damals, gab es unterschiedliche, natürlich habe ich nicht alle, können nicht alle gleich sein. Das ist auch gut so, das wäre ein bisschen schwierig. Hast du das Gefühl, dass es jetzt immer noch so ist, dass die Schüler eh bei den Lehrern und Lehrerinnen gut aufgehoben sind? Weil mein Gefühl ist, nur in den Medien nehme ich wahr, dass es diese Probleme geben könnte, dass es irgendwie den Lehrern und Lehrerinnen nicht gut geht, dass wir Problemschulen haben und dass irgendwie alles den Bach runtergegangen ist. Ich habe aber noch nicht, und ich habe noch nicht mit allen geredet, aber ich habe noch nicht mit Leuten gesprochen, die mir das aus der Praxis beweisen können. Und die Kommentare der letzten Wochen auf TikTok und Instagram sind meines Erachtens, ich glaube nicht, dass das Pädagogen und Pädagoginnen sind, die diese Kommentare schreiben, die negativen, sondern das sind teilweise irgendwelche Leute, die, glaube ich, selber in der Praxis nichts zu tun haben. Deswegen die Frage, ist es so, dass da ein falsches Bild vermittelt wird? Und du, der jetzt bei dir in der Schule das Ruder in der Hand hat und schaut, denkst du eigentlich, wird es im Vergleich zu vor 2 Jahrzehnten, als du selber noch Lehrer warst, ist es jetzt nicht so viel ins Negative gegangen?
Ich muss sagen, ich kann natürlich nur für mich sprechen und ich habe das Glück, an einem sehr tollen Standort sein zu dürfen. Mhm. Das ist ein Riesenglück, ein Privileg und ich versuche das jeden Tag wirklich dankbar und wertschätzend zu sehen. Das ist nicht überall so. Mhm. Also ich glaube, es gibt sehr wohl Schulen, die mit Ressourcen kämpfen, die mit Problemen kämpfen, die sie nicht bewältigen können. Trotzdem gibt es auch dort ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die alles tun, und das ist ja eigentlich das unfassbar Schöne, die alles geben, um aus dem Wenigsten viel zu machen. Ja? Und ich glaube, deswegen gibt es vielleicht auch so viele Rückmeldungen, egal quer durch die Welt, vom Wiener Schulwesen sozusagen, weil getragen wird das System von Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Das möchte ich mir wirklich als Direktor ganz klar hinstellen. Wenn meine Lehrerinnen und Lehrer keinen guten Job machen wollen und können, dann kann ich Kannstände machen und Riesenwellen felgen. Es wird nicht reichen. Ja? Also ich muss schauen, dass meine Lehrerinnen und Lehrer ein Feld umfinden, wo sie gerne ihre Energie und ihr Engagement ausleben können. Und dann wird's gut. Mhm. Dann wird's gut. Und ich kann die negativen Fälle aus der eigenen Erfahrung gar nicht bestätigen, weil wir, wie gesagt, das Glück haben, dass wir, ja, wir haben Herausforderungen, wir haben manchmal mehr, manchmal weniger, das schon. Es gibt manchmal schwierige Fälle, wo man wirklich auch an seine Grenzen kommt, wo man sagt, boah, das nimmt mich auch mit, ja, vielleicht, wenn ich so einen tragischen Fall begleiten muss. Aber wir wissen immer, wofür wir es tun. Mhm. Und deshalb, das lässt einen dann die Energie aufbringen. Ne? Wenn ich weiß, wofür ich es tue, dann geht's. Schlimmer sind eher die Dinge, die von wo kommen, wo man sagt, warum sollten wir das jetzt eigentlich machen? Das bringt uns jetzt gar nichts. Da hat wer, möchte es wirklich, vielleicht wirklich eine gute Idee zu haben. Und bei uns würde aber diese Idee aus unserer Sicht überhaupt nichts bringen. Das ist schwierig, die Motivation dafür aufzubringen.
Ich glaube, da hast du einfach auch ein gutes Händchen dafür, sicher auch bei deinen Lehrern und Lehrerinnen, weil bei unserem Telefonat vor ein paar Wochen hast du mich auch irgendwann gefragt, so, ja, Mut, ich wollte dich eigentlich fragen wegen dem Podcast, warum machst du das überhaupt, für wen tust du das? Und ich habe dir dann irgendwas geantwortet und hat sich auch gestimmt, aber ich habe die Frage wochenlang immer noch im Kopf, dass ich immer wieder darüber nachdenke und das ist mir selber auch bewusst, dass es wichtig ist, wenn man so etwas tut, wo man dann halt bis am Abend nach 20, 21 Uhr noch sitzt, mit einem auch bewusst sein muss, wofür tue ich denn das und was macht das jetzt? Aber das, was du gerade gesagt hast, und es kann gut sein, dass ich Lehrer und Lehrerinnen vielleicht wirklich nur aus jetzt Glück hatte, aus den richtigen Schulen da hatte und eigentlich überall anders ist schlimm, weiß ich nicht. Wirkt mir gerade noch nicht so, weil auch die Statistiken, die ich gesehen habe, die zeigen eigentlich, dass Lehrer und Lehrerinnen zu einem sehr großen Teil sagen, sie fühlen sich gesund und sie sind intrinsisch motiviert und machen ihren Job sehr gerne. Sie sagen auch zu einem großen Teil, sie fühlen, dass ihr Beitrag zur Gesellschaft von der Gesellschaft nicht anerkannt wird, dass sie ein schlechtes Image haben quasi und dass sie oft emotional überfordert sind. Das hat Nati in der letzten Woche als Lehrerin auch erzählt, dass sie Abende hat, wo sie die Schulter von ihrem Partner in Anspruch nimmt, weil sie weinen muss. Aber es ist nie so, dass sie sich denkt, ich komme am nächsten Tag nicht in die Schule, sondern am nächsten Tag heißt es aufstehen, Krone richten und weitermachen. So, und das ist die Einstellung, die ich von allen Lehrerinnen mitbekommen, eben das, was du sagst, diese intrinsische Motivation, sie machen es gerne. Und dass es emotional herausfordernd ist, liegt ja ein bisschen auch in der Natur der Sache, wenn du mit so vielen Schülern und Schülerinnen, mit so vielen Kindern zu tun hast, wäre es ein bisschen komisch, wenn es dich nicht emotional herausfordert.
Also es ist auch ein hoher, sozial anspruchsvoller Job. Ja? Anders als andere soziale Jobs, aber es ist ein sozialer Job. Ja? Du bist immer mit ganz vielen jungen Menschen zusammen, da ist ganz viel Energie im Raum. Ja? Das ist schön. Aber das ist natürlich auch fordernd, ja. Also eine Unterrichtsstunde, und ich habe wirklich beides erleben dürfen. Und es ist 10 Stunden quasi Büroarbeit, auch mit Besprechungen, sind nicht vergleichbar mit Unterricht in derselben Zeit. Also Unterricht ist anstrengend, Unterricht kostet viel Energie, und wenn ich es ernst nehme, dann will ich ja auch in die Begegnung mit meinen Schülerinnen und Schülern treten. Mhm. Das ist schön, aber das kostet natürlich Kraft, das ist ganz klar.
Wie ist denn das, wenn man jetzt ans Personal, sage ich jetzt, ja, wenn wir euch als Unternehmen betrachten und deine Lehrer und Lehrerinnen jetzt mal als Personal betrachten? Ich habe Artikel gelesen, vor allem am Anfang vom Sommer, wo es darum ging, dass wir einen sehr starken Personalmangel haben an den Schulen, dass sehr viele Stellen nicht besetzt sind. Jetzt war unter anderem Markus Franz von der SPÖ hier, von Bezirksvorsteher von Favoriten, bei mir zu Gast und hat gemeint, dass das ganz normal ist. Es gibt offene Stellen jeden Sommer, weil halt Verträge auslaufen, neue Stellen werden gemacht und die werden dann wieder gefüllt und wir haben gar keinen Personalmangel. So hat sich's für mich angehört. Da habe ich gedacht, ich frage dich jetzt, weil du bist ja mitten im Geschehen, gibt es Personalmangel oder was stimmt denn da jetzt?
Also das muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe es geschafft, alle meine Stunden zu besetzen. Ja, das kostet Kraft, das kostet viel taktisches Fingerspitzengefühl. Du musst auf viele Bewerbungen anschauen, du musst oft in einer sehr stressigen Zeit des Schuljahres Leute einladen und schauen, dass die irgendwie motivieren kannst, für dich zu arbeiten. Das geht vielleicht auch bei mir irgendwie leichter, keine Ahnung, kommen die Leute gern, aber es wäre auch, ich glaube, es ist auch, wäre auch nicht ehrlich, und da bin ich jetzt bei dem Punkt, auch zu sagen, es gibt keinen Lehrermangel. Nein, das stimmt nicht. Wir müssten nicht so viele Quereinsteiger rekrutieren und animieren und motivieren, wenn es keinen Lehrermangel gäbe. Ja, in manchen Bereichen, also Musik, glaube ich, gibt es mittlerweile in Wien eine Statistik vom Fachinspektorat, wo 50% der Lehrerinnen und Lehrer, die Musik unterrichten, nicht mehr das Lehramt Musik studiert haben. Mhm. Da steht zwar wer drinnen, aber der ist vielleicht auch toll als Lehrer, das möchte ich gar nicht absprechen, aber er hat nicht dieses Lehramt Musik studiert. Und wir haben bei uns auch 2 Quereinsteiger, mit denen ich super happy bin, die, wo ich gleich gespürt habe vom ersten Bewerbungsgespräch, das kann was werden, aber ich würde sehr vorsichtig sein, generell zu sagen, die Quereinsteiger sind unsere Rettung und machen alles gut, weil es ist nicht so ohne, aus einem völlig fremden Materie in den Lehrberuf einzusteigen. Also manche haben sich schon sehr geschnitten, würde man in Wien sagen. Die glaubt haben, jetzt mache ich eine ruhige Kugel und gehe dann die letzten paar Jahre in die Schule, ist eh nur 20 Stunden Unterricht. Ja, die haben dann sehr schnell geschaut, dass das ganz anders ist. Aber das weiß man erst, wenn man selber unterrichtet.
Ja, leider. Das habe ich auch mit den Lehrern und Lehrerinnen in der letzten Folge besprochen, dass es schade ist, dass dieses Bild aufgemacht wird, dass Lehrer ja quasi ihre 20 Stunden arbeiten. Wir kennen alle die Aussage, Dienstagnachmittag kann ich Spritzer trinken gehen.
Dienstagmittag, ja,
fertig. Und dann hast halt Sommerferien. Ich meine, ich glaube, es gibt schon Vorteile, dass du Sommerferien hast. Aber wir haben schon auch drüber gesprochen, was das alles bedeutet. Und ich habe ja mal eine Zeit lang in der Musikbranche gearbeitet und das war für mich emotional so herausfordernd, dass ich es wieder aufgehört habe. Und ich denke mir, das war nicht dasselbe wie mit 25 Kindern in einem Raum zu sitzen oder mit unterschiedlichen jede Stunde auch noch. Also da muss man schon einen großen Respekt davor haben. Aber wenn du jetzt sagst, wir haben schon einen Mangel. Du hast auch vom Quereinsteigern gesprochen. Wenn man das Pädagogikstudium sich anschaut oder wie auch immer der Karriereweg zur Schule läuft, hat das Studium noch viel mit der Realität zu tun? Ist man dann gut auf die Schule vorbereitet? Weißt du, wie es aktuell ist? Ich meine, das Studium ist ja bei dir schon ein bisschen her. Ne?
Also bei mir wäre es jetzt schon fahrlässig zu sagen, ich rede von meiner Geschichte, aber ich war sehr überrascht jetzt mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Meine neuen Lehrer habe ich zum Essen eingeladen, so zum Onboarding sozusagen, und habe dort wahrgenommen, dass die pädagogischen Bereiche der Lehramtsausbildung sich von meiner Ausbildung offensichtlich nicht sehr weit unterscheiden. Und da war ich eigentlich eher schockiert, möchte ich mal sagen. Ja, also um aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern, mein Mathematik-Lehramtsstudium war fachlich anspruchsvoll, habe mit Schule sehr wenig zu tun gehabt. Im Sportstudium gab es vielfältige Herausforderungen, durchaus anspruchsvoll, aber das, was am meisten uns vorbereitet hat auf die Schule, waren dort, das hat geheißen, methodische Übungen, wo wir ganz viele Unterrichtsstunden mit anderen hospitiert haben, gehalten haben. Also wir haben irrsinnig viel Erfahrung im Umgang mit Schülerinnen und Schülern sammeln dürfen. Das hat uns stark gemacht, nachher auch zu überleben in Klassenräumen. Ja? Mhm. Und wenn jemand zwei Studien hatte, die beide sehr praxisfern waren, dann war diese Person sicher noch nicht gut vorbereitet auf das, was dann danach kommt, weil das ist einfach ganz was anderes. Die fachliche Kompetenz ist wichtig im Hintergrund, aber du brauchst ja dort auch deine sozialen Kompetenzen, du musst über dich sehr viel wissen. Also das ist ja ein Geheimnis der Qualität von wie Schule funktioniert und wie Lehrer funktionieren, ist, dass man sich traut, ich muss trauen zu schauen, wer bin denn ich eigentlich, ja? Ich kann mich dort hinstellen und was spielen, aber das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und das werde ich vielleicht auch nicht lange durchhalten. Das heißt, ich muss irgendwann einmal den Weg schaffen, zu sagen, was macht das eigentlich mit mir? Wer bin ich da, wenn ich da reingehe? Mit welchen Dingen traue ich mich da auseinandersetzen? Das sind teilweise Fragen, die schon sehr ins Persönliche gehen, aber die es dann ausmachen, um diesen Job auch gerne und gut lange durchführen zu können.
Also würdest du schon sagen, meine Annahme wäre, auch das ist aber eher bei Statistiken, die ich gesehen habe, dass es Lehrer und Lehrerinnen oft, die Schülerlandschaft ist sehr divers. Einfach von unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche soziale Herkünfte, also sozioökonomischer Background auch, wie viel die Familie verdient, wie viel Zeit haben die Eltern, um einen zu unterstützen und Co. Das ist sehr unterschiedlich. Ist auch in der Natur der Sache, dass das sehr unterschiedlich ist. Lehrer und Lehrerinnen sind oft aber sehr monoton. Also monoton im Sinne von, wie sagt man, homogen, das Wort habe ich gesagt, genau. Mhm. Homogen, also eher derselbe Typ Mensch. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, das habe ich in meiner Recherche mitbekommen und gelesen. Und wenn ich jetzt aber denke an die Lehrer und Lehrerinnen, die ich kenne, das sind alles relativ coole und unterschiedliche Menschen. Wenn du jetzt aber sagst, einerseits in der Ausbildung fehlt ein bisschen eine interkulturelle, soziale Kompetenz, diese Geschichten, dass man mit dem diversen Schülerpublikum, sage ich jetzt plump, umgehen kann. Andererseits haben wir auch nochmal einen Personalmangel. Das heißt, es ist nicht so leicht, in Österreich zumindest auf gesamtheitlich gesehen, alle Stellen zu besetzen. Schaffen wir es dann jetzt für unsere Kinder, eigentlich die Besten an die richtige Position zu stellen? Oder ist es da ein bisschen schwierig?
Ich würde sagen, alle Standorte, das glaube ich wirklich, bemühen sich, das Beste rauszuholen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, mehr geht's vielleicht immer. Ja, und wenn ich mal ein Wünschte was hätte, dann würde ich wirklich vielen Schulen, die an Brennpunkten sind oder mit hohe soziale Herausforderungen haben, eine hohe Heterogenität haben, schwache Unterstützung vom Elternhaus haben, dann würde ich mir als jemand, der in einer Schule Direktor sein darf, wo wir privilegierter sind, dann würde ich mir wünschen, dass diese Schulen mehr Ressourcen haben, dass die mehr auch Personal haben im sozialen, im psychosozialen Bereich zur Unterstützung, weil das hilft, ja, das fehlt denen. Und da, glaube ich, ist auch eine gewisse Ohnmacht manchmal bei Lehrerinnen und Lehrern, weil sie sagen, ich würde ja eh alles geben, aber ich komme nicht durch, ich kann nicht, ich komme nicht weiter. Ja, also dort, glaube ich, müsste man dringend helfen und unterstützen, und da muss man attraktive Angebote machen, in vielerlei Hinsicht, vom Job, von der Bezahlung, von der Ausbildung. Das ist jetzt auch nicht ganz neu, ja, dass man vor diesen Situationen steht. Und ja, dann kann man es schon schaffen. Ideal ist das Leben nicht, das Leben ist real. Ja. Und wir bemühen uns alle die bestmöglichen Outputs mit unseren Ressourcen zu schaffen. Aber klar, manchmal gibt es auch Grenzen, wo man ehrlicherweise sagen muss, glaube ich, und das ist heute eher verpönt, das kann man nicht mehr leisten. Ja? Wenn ich nur zum Beispiel an das Thema Sicherheit denke, wenn ich das jetzt nur kurz einbringen darf nach dem furchtbaren Attentat in Graz, jetzt zu glauben, man könnte aus allen Schulen irgendwelche Hochsicherheitstrakte zu machen, ja, das wird man sich vielleicht in der ersten Emotion wünschen, aber das ist eine Illusion. Ja, das ist einfach nicht schaffbar, finanziell nicht, ressourcenmäßig nicht. Und ich hoffe, wir brauchen es auch nicht. Mhm. Ja, und können
dann
Schule.
Kämpft man ja auch ein bisschen nicht irgendwie an der Ursache, oder? Sondern am Symptom, wenn man jetzt hochsicherheitstrakt.
Ja, natürlich, natürlich. Aber so reagiert, so ist ein bisschen das gesellschaftliche Ticken gerade, oder? Mhm. Wir bauen sofort irgendwelche, wir müssen sofort was verhindern, wir müssen alles verhindern, was sein könnte. Ich kann nicht auf alle Situationen des Lebens, die eintreten können, für alles einen super perfekten Plan in der Schublade haben. Sonst mache ich neben Blackout-Konzept und Atom-Konzept und so, Amok-Konzept, ich arbeite dann nur mehr an Konzepten, die für irgendwelche super Krisenfälle quasi vorliegen. Aber eigentlich ist meine Aufgabe was anderes. Ja. Also für so Krisenfälle haben wir hoffentlich unsere tolle Exekutive, unsere tollen Profis, die in so einem Fall uns helfen. Das braucht es auch. Wir sind nicht die Profis für solche unglaubliche, Gott sei Dank unglaublich seltene, aber furchtbare Fälle. Ja. Da gibt es andere, die dafür berufener sind.
Wir haben über sehr intrinsisch motivierte Lehrer und Lehrerinnen gesprochen oder auch an alle, die beteiligt sind in einer Schule, die arbeiten und die eigentlich das Schulsystem, wie du gesagt hast, auch tragen. Wir haben auch ein bisschen über diverse Schüler und Schülerinnen gesprochen. Da sind wir auch ein bisschen, über die möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, sondern was mich mehr interessiert, sind dann auch die Eltern. Die sind ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe gelesen, dass Eltern, die ein niedrigeres Nettoeinkommen haben, also schlechter verdienende Familien, eher die sind, die Nachhilfe brauchen. Und besser verdienende Familien sind die, die weniger Nachhilfe brauchen, obwohl die sich ja mehr leisten könnten. Ich habe selber, und da weiß ich nicht, ob das wieder eine subjektive Erfahrung ist, gedacht, in meiner Schulzeit war Nachhilfe nicht so ein großes Thema wie heute. Kann das sein oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Ich glaube, es war das Thema schon da und auch der Markt sozusagen war da. Du warst wie verburschen, hast es einfach weniger in Anspruch genommen. Ich glaube nach wie vor, dass es viele gibt, die Nachhilfe nehmen, aber es vielleicht auch aus gewissen Schamheitsgründen gar nicht so an die große Glocke hängen. Wenn man sagt, ja, ich nehme schon Nachhilfe, aber eigentlich will ich es gar niemandem sagen. Ja, ich möchte da mich nicht outen als jemand, der irgendwas nicht versteht. Es gibt eigentlich Supportsysteme in Schulen, die da auch helfen können. Manchmal werden es gar nicht so aufregend wahrgenommen. Manchmal will man eben gar nicht, das kann schon mit Schamgefühl auch zusammenhängen. Und prinzipiell, ich kenne diese Zahlen nicht mit dem Einkommen und der Nachhilfe. Gibt sicher einige Ansätze, wo man sagen könnte, es könnte die Ursache sein, dass die Familie irgendwie bildungsaffiner ist, von Haus aus ihren Kindern anderes Bildungsangebot ermöglichen kann, von klein auf, wie vielleicht andere Familien. Das ist jetzt nur irgendeine Vermutung. Ja. Die wird schon in manchen Fällen zutreffen, in anderen wieder nicht.
Geht sicher auch um das halt, hast du einen ruhigen Platz, wo du lernen kannst, was für Möglichkeiten hast du. Da geht es ja dann auch wieder darum, sollten wir das in den Schulen bieten, müssen wir alles in den Schulen abdecken, was die Eltern nicht abdecken können. Mir ist auch gerade eingefallen, dass eigentlich in meinem Umfeld schon einiges an Nachhilfe benötigt wurde. Wir haben es uns aber auch gegenseitig gegeben, quasi oft gegenseitig uns geholfen in den Fächern, wo der eine oder andere besser war. Weil die Möglichkeit jetzt von den Familien her nicht unbedingt da war, dass wir uns die Nachhilfe leisten können. Beziehungsweise hätten wir nicht daran gedacht, auch dass wir die Eltern fragen können.
Es ist auch gar nicht immer notwendig. Ja? Ja. Also manchmal ist ja so ein kollegialer Austausch und ein Diskutieren darüber viel effizienter, weil ich dann jemanden habe, der auf meiner Ebene ist und wir dann gemeinsam nachdenken, wie es geht. Und das ist der wertvollste Weg, der wirklich zu Lernen führt. Ja, das ist das, was eine Nachhilfe ist. Manchmal ja auch, wenn ich als Schüler nicht bereit bin, mich mit dem auseinanderzusetzen, hilft die Nachhilfe nichts. Genauso wie die Lern-App nichts hilft. Wenn ich nicht will, dann geht nichts. Dann passiert da zwischen den Ohren nicht das, was sein soll. Ne?
Hast du die Wahrnehmung, wie es bei deinen Lehrern und Lehrerinnen auch ist, was die Eltern betrifft? Zeigen sie das Engagement, das sie vor 2 Jahrzehnten auch gezeigt haben? Hat sich da etwas verändert?
Ein bisschen schwierig, weil mein Schulstandort nicht repräsentativ für Wien ist. Aber das, was ich dort sagen kann, ist, dass wir unglaublich engagierte Eltern haben, Familien haben, die sich zum großen Teil unglaublich einbringen, für ihre Kinder viel tun. Und das ist natürlich ein Riesenschatz. Ja. Mhm. Das ist ein Schatz, zu dem ich jeden Tag Danke sage, weil es meinen Lehrerinnen und Lehrern auch ermöglicht, tolle Dinge mit den Schülern zu machen, ja, weil die kommen und wollen. Ja, die sind bereit, die sind ready. Ja. Mhm. Und es ist nicht immer so, dass man als Lehrer in eine Klasse geht und die sind ready to learn, ja, sondern da muss ich vielleicht zuerst einmal ganz viele soziale Geschichten besprechen oder ich muss einmal meine Aufmerksamkeit überhaupt irgendwie gewinnen in dieser Gruppe oder sie motivieren vielleicht irgendwie, das kann ja auch und den Luft vorkommen. Und bei uns sind Eltern eigentlich unglaublich konstruktive Kraft und ich habe es meistens, ich habe es auch in der Gottschalk-Klasse damals so wahrgenommen, ja, es gibt immer manche, die engagierter sind, manche weniger, aber auch
aber in der Gottschalk-Klasse, ich meine, ich würde das schon als repräsentativ betrachten, irgendwie. Die Gottschalk-Klasse, wir waren ja doch halbwegs durchgemischt, alle miteinander, oder?
Wobei, ich glaube, es hat sich noch ein bisschen verändert in den letzten 20 Jahren.
Da müsste ich noch einmal nachfragen. Aber ich habe mit Leuten aus den Schulen auch gesprochen. Und was mir noch übrig ist, ist Mittelschule. Da habe ich noch mit niemandem gequatscht. Vielleicht ist da die Situation ein bisschen anders. Das müsste ich mir noch anschauen. Weil ansonsten frage ich mich die ganze Zeit, ob es eben entweder uns eh besser geht, als ich dachte noch vor 3 Wochen, oder ob man halt das Kind wirklich an die richtige Schule schicken muss. Ich muss sagen, mein Kind geht auch an eine Schule, mit der ich sehr zufrieden bin und ein Gefühl habe, da ist er gut aufgehoben und da sind Sachen, die hätten wir uns noch gewünscht, dass man die machen könnte, was die jetzt.
Beides wahrscheinlich, weißt du, beides glaube ich ein bisschen. Und eins, und ich möchte immer gerne das Einende suchen oder das, was uns verbindet in diesen Dialogen und Auseinandersetzungen, die wir heute in der Welt so haben, die so spaltend sind. Eins eint, glaube ich, alle Eltern von allen Schularten über alle verschiedenen Herkunfts- und kulturellen Unterschiede hinweg. Ich will für mein Kind was Gutes. Mhm. Ich will, dass es mein Kind gut hat. Mhm. Ich will auch, dass mein Kind selbstständig sein Leben leben wird können und irgendeinen Job einnehmen kann, von dem es hoffentlich leben kann. Mhm. Das, glaube ich, wollen alle Eltern im Normalfall, egal wo sie herkommen. Ja. So einfach kann es gar nicht sein, dass nicht diese Grundhaltung da ist. Und an dem auf anknüpfend kann alles Weitere entstehen. Mhm. Ja, also das ist eine Frage auch wirklich von Haltung. Schule lebt ganz stark von den Haltungen, die dort gelebt werden und getragen werden. Ja, da bin ich wieder beim Direktor. Ja. Der Schulleiter, die Schulleiterin ist halt der oberste Kulturträger von so einem kleinen Unternehmen. Das muss ich halt irgendwie auch leben wollen. Mhm. Das ist anstrengend, aber auch schön. Ja. Und das ist aber einer der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, glaube ich, und die oft von sehr vielen anderen Aufgaben rundherum, wo die Gefahr ist, dass man zerrissen wird und diese Aufgabe dann nicht mehr wahrnimmt, weil man tausende andere Dinge wie, ich sage jetzt mal, irgendwelche Konzepte, irgendwelche Pläne, irgendwelche anderen evidenzbasierten Dinge, die sicher auch ihre Berechtigung haben, aber vielleicht ein bisschen zu sehr im Vordergrund stehen und zu wenig das, was es wirklich braucht. Wir haben es mit Menschen zu tun. Ja, wir haben es mit Menschen zu tun aus Fleisch und Blut, mit Herzen. Und wenn wir diese Herzen berühren, dann haben wir schon gewonnen. Ja, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann entwickelt sich was. Das ist, und da, das ist, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Den Fokus, wofür wir als Bildung, egal vom Ministerium bis zur kleinen Volksschule in Vorarlberg mit 10 Schülern, im Mittelpunkt all unseres Schaffens und Tuns muss stehen, dass diese Kinder das Bestmögliche haben. Mhm. Und wenn ich diese Haltung schaffen kann bei den Lehrerinnen, bei dem Schulwart, bei den Direktoren, dann habe ich gewonnen in einem Bildungssystem. Das brauche ich gar nicht mehr messen. Dann habe ich gewonnen. Und ich kann noch so viel messen, werde ich nicht diese Haltung erzeugen. Mhm. Ja, das heißt, es müsste meines Erachtens mehr Wert und mehr Fokus auf das gegeben werden, wie schaffen wir das, die Beziehung, und an dem muss ständig gearbeitet werden. Auch ich arbeite ständig an dem, nur weil es meinem Lehrerkollegium jetzt gut geht, heißt es nicht, dass es nicht morgen irgendwelche Probleme gibt, auf die ich reagieren muss.
Aber die Beziehung, du hast gerade gesagt, dass man daran arbeitet, ist die Beziehung. Welche Beziehung? Welche Beziehung
arbeitet man? Jede Beziehung.
Die Beziehungen, die in dem Schulsystem.
Innerhalb der Lehrerinnen und Lehrer. Ja, die gehört gepflegt. Mhm. Ja. Die müssen sich als Team, die sind in den höheren Schulen, sind die Einzelkämpfer nach wie vor vom Setting her. Das heißt, da sind 70 andere Kollegen, aber jeder muss seine eigene Challenge absolvieren. Die hat wenig miteinander zu tun. Mhm. Das heißt, da geht es auch darum, wie schaffe ich Situationen, dass die sich einmal mögen, ja, dass die, auch wenn es anstrengend in der Schule ist, gerne in die Schule kommen, weil sie sich freuen auf die 3-4 Kollegen, mit denen sie jetzt, weiß ich nicht, Kegeln waren oder auf einen Skikurs waren oder sonst was. Das heißt, das braucht es. Und Schülerinnen und Schüler gehen nicht in die Schule, weil sie es so toll finden zu lernen, sondern weil dort ein Setting ist von jungen Menschen, die sie hoffentlich auch positiv inspirieren und die sie als Freunde gewinnen konnten. Deswegen gehen die dorthin. Mhm. Ja, die gehen nicht hin, weil heute darf ich wieder was lernen. Ja? Und ja, das nehmen sie dann, wenn uns gelingt, diese Settings gut zu schaffen, dann ist auch das Lernen, dann kann das, darf das funktionieren. Aber wenn das Setting nicht funktioniert für die Lehrer, nicht für die Schüler, dann funktioniert nichts anderes. Ja.
Du hast jetzt auch kurz erwähnt, dass alle eint, dass der Gedanke da ist, dass wir möchten, dass es der nächsten Generation besser geht, unseren Kindern oder auch den anderen, dass es ihnen besser geht. Das ist einmal, ich sage auch, dass es zumindest, dass die nächste Generation es mindestens so gut hat wie ich, weil mir geht es relativ gut und damit bin ich schon sehr zufrieden, wenn es denen auch so gehen würde, wenn sie die Möglichkeiten bekommen. Über das, ob es denn so sein kann, spreche ich auch in der nächsten Folge nächste Woche. Das heißt, wenn das jemand hören möchte, darf er gern, wie ich schon gesagt habe, den Podcast abonnieren. Bei diesen Beziehungen, die du sprichst und auch, wo wir darüber gesprochen haben, ob es einen Personalmangel gibt, wie man den Beruf auch attraktiver machen kann. Ich höre schon heraus, bei allen Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, dass da so ein Feuer da ist. Und auch bei dir, man kann dich fast nicht bremsen. Und das ist bei dir aber früher schon der Fall gewesen und ist jetzt immer noch der Fall in diesem Beruf und wie du leidenschaftlich davon erzählst. Und so kann ich es mir auch vorstellen, dass es im ich glaube, Kollegium, sagt man, bei euch eben im abläuft. Und das Gefühl habe ich bis jetzt durchwegs vermittelt bekommen mit allen aus der Praxis, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist richtig schön. Wie soll eine Schule der Zukunft aussehen, damit diese Beziehungen gut gepflegt werden können, damit es den Lehrer und Lehrerinnen, aber auch den Schüler und Schülerinnen und der nächsten Generation gut geht und sie die richtigen Mittel haben, um als Lehrer und Lehrerin auch zu arbeiten und die Schüler und Schülerinnen auch vorzubereiten auf die Zukunft nach der Schule?
Ich glaube, prinzipiell sind wir da nicht so schlecht aufgestellt. Ja, wir haben Skills, die wir in den Lehrplänen abgebildet haben, wo wir wissen, okay, das gehört dazu, zu einem jungen, gebildeten Menschen, damit er die Dinge einordnen kann. Wir wissen leider alle noch nicht, und das hat sich wahnsinnig beschleunigt, was in 10, 15, 20 Jahren, wie unsere Welt da ausschaut. Ja? Mhm. Und zwar politisch und wirtschaftlich und technisch und kommunikativ. Wir erleben gerade eine unfassbare Veränderung, die, wo ehrlicherweise niemand genau weiß, wo uns das hinführt. Meine große Sorge gilt gerade Social Media und Handynutzung von Schülerinnen und Schülern oder von Jugendlichen, sagen wir so, weil in der Schule ist die Handynutzung relativ klar geregelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht in 10, 15 Jahren zu dem, was Jugendliche heute am Smartphone können, so eine ähnliche Einstellung haben, wie wenn wir ihnen jetzt irgendwie so eine Schnapsflasche hinstellen würden zum Frühstück. Mhm. Ja. Ob wir nicht dann sagen, wie konnten wir nur, wir tun, was wir können, ja, aber vielleicht würde in 10 Jahren niemand mehr sagen, ein Jugendlicher unter 14 darf ein Smartphone haben.
Ich hoffe Beispiel. Es. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann realisieren.
Weil das ist, für die Schule ist das momentan eine unfassbare Herausforderung, als irgendwie Konkurrenzveranstaltung auch für Eltern, ja, nebenbei, zu sagen, wo finde ich da meinen Platz? Gibt es überhaupt noch einen Platz? Mhm. Oder suche ich mir als Jugendlicher mit 12, 13, 14 in meiner virtuellen Blase so eine Welt, die mit meiner realen Welt nichts mehr zu tun hat, aber vielleicht will ich dann auch mit der realen Welt irgendwann nichts mehr zu tun haben. Und es geht wahnsinnig schnell, geht irrsinnig tief in die noch ganz jungen Gehirne, die gerade im Entwickeln und im Umbauen sind und im Persönlichkeitsentfalten sind. Und dann werden sie mit Dingen konfrontiert, denen sie nicht gewachsen sind. Mhm. Das muss man ehrlich sagen. Du und ich sowieso, wir haben unsere Jugend noch ohne Smartphone verbringen dürfen. Mhm. Wir haben in unseren ersten Klassen gefragt, da gibt's so gut wie niemanden, der kein Smartphone hat.
Mit 10, 11.
10, ja. Das ist meistens, spätestens dann ist der Druck von den Jungen so groß, dass sie den Eltern sagen, aber jetzt brauche ich ein Smartphone. Mhm. Ja. Und das ist ein Ding, das viel zu viel kann, ja, viel zu viel Ablenkung bringt. Und diese kindliche Entwicklung, wo ich Beziehungsaufbau lernen muss, wo ich Kommunikation lernen muss, wo ich soziale Verhaltensweisen lernen muss, wo ich Konfliktlösung lernen muss, ausblendet, das kommt dort nicht mehr vor. Also, das kommt vor Aggression und Hass und Sexualität und alles, was halt irgendwie so Hammerthemen sind, das schauen sie sich wahrscheinlich auch an, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass sie irgendeine Dokumentation anschauen über Radioaktivität. Und das überfordert sie logischerweise.
Ja.
Und das sehe ich als ein Problem, weil du sagst, die Schule der Zukunft. Ja, die Schule ist ein träges System im Großen und Ganzen, was auch gut ist. Ja, das ist nicht auf jede Modegeschichte, muss man nicht aufspringen, weil die Modegeschichte, die hole ich mir eh selber als Schüler. Das mache ich in meiner Freizeit, wenn mich das interessiert. Dann kann ich dort, ich habe jetzt wieder mal Stefan Zweig, das war ein Schüler unserer Schule, gelesen und der hat über seine Schulzeit ja nicht so schön berichtet, auch wenn sie im Wasser-Gymnasium stattfand. Und er hat gesagt, die haben sich dort in seiner Klasse in literarische Geschichten hineingearbeitet. Also das zu lesen ist schon so schön, weil es sprachlich so toll ist. Und die sind in jede Premiere, in jedes Theater, in jede Buchpräsentation gegangen, haben sie dort voll Gas gegeben. Mhm. Ja, die waren weiter als ihre Lehrer und waren weiter als alle Journalisten, die sich mit Literatur auseinandergesetzt haben. Das heißt, wenn jemand das will, es geht um dieses Feuer. Ja. Es geht darum zu sagen, hey, find dein Feuer, ja. Nimm dir Zeit. Und dazu braucht's aber Ruhe, ja, und auch Langeweile von mir aus, um herauszuspüren, ja, was ist es denn, was ich wirklich machen möchte? Und meine große Sorge ist, dass diese Langeweile und diese Zeit, die ich auch brauche, damit es mir wieder gut geht, dass die halt getötet wird mit Handykonsum. Mhm. Ja, und zwar ausschließlich. Und dadurch aber diese Zeit fehlt, der Entspannung, des drüber Nachdenkens, des Setzens der Gedanken, ja, dass da mal ein bisschen Klarheit und Struktur wieder reinkommt, das findet nicht mehr statt.
Und überhaupt, dass man auf Ideen kommen kann, dass man Raum hat, dass sich neue Ideen entwickeln.
Genau, Kreativität.
Mein Arbeitskollege hat einen, finde ich, sehr coolen Ansatz. Der hat ein bisschen jüngere Kinder, wo halt die Smartphone-Nutzung jetzt dann halt Thema wird und wo irgendwie das Kind gemeint hat, aber unbedingt und gestritten und will noch eine Stunde, was weiß ich, TikTok oder irgendwas anderes halt nutzen. Und er dann gesagt hat, er hat dann mit seinem Kind 24 Stunden aufzeichnet, also eine Torte, dann hat das halt in 24 Stücke aufzeichnet und dann gesagt, wie viele Stunden schläfst du, die mal weg, wie viele Stunden bist du in der Schule, die mal weg, wie viele Stunden brauchst du, um dich anzuziehen, wie viel tust du essen und alles. Und dann geschaut, wie viel übrig bleibt und dann gesagt, und jetzt sag mir, du willst da wirklich von dem wenigen, was übrig bleibt, die zweite Stunde TikTok haben, anstatt dass man vielleicht irgendwie Gitarrenunterricht oder was auch immer, jetzt weiß ich nicht, was genau war für ein Instrument, aber das in Anspruch nimmt. Und das fand ich eigentlich spannend, weil ich mir gedacht habe, erstens, das muss ich als Erwachsener auch machen, das muss ich mir auch selber anschauen. Ja. Und zweitens ist das wirklich ein sehr plakatives, einfaches, aber nicht widerlegbares Argument.
Für uns schon. Ich glaube, für Kinder in dem Alter ist es eine Überforderung zu sagen, ja, also die wenigsten, glaube ich, werden sagen, okay, Papa, ich spiele jetzt lieber die Stunde Gitarre.
Ja, ja, mein Kind hat mir auch gesagt, das mache ich nicht.
Weil diese Mechanismen, die mittlerweile da am Markt sind, und da gibt es ja ganz viele Bücher, die das auch erforschen und berichten darüber, so stark sind und so viel Aufmerksamkeit. Also es gibt kaum besser erforschte Technologien, wie kann ich die Aufmerksamkeit von einer Person gewinnen und sie möglichst nie wieder daraus lassen. Und da hat der Gitarreunterricht, bei wo ich 3 Jahre lang spielen muss, bis ich wirklich was kann, oder Klavier, das dauert halt auch ein bisschen. Und das sind aber genau um das geht's. Über das würde ich gerne bei Bildung sprechen. Genau das sind die Dinge, wo ich auf den Menschen komme. Ich muss in die Tiefe gehen können. Ich muss lang brauchen können für was. Weil das im Leben brauche ich auch Geduld. Ich kann nicht Dinge in der Sekunde verändern. Und bei so Instrumenten oder auch beim Sport lerne ich auch, erstens Rückschläge auszuhalten. Ich lerne das, was Zeit braucht. Ich lerne, dass ich mich anstrengen muss. Es wird mir nicht in den Schoß geworfen. Mhm. Ja. Also da kann ich unglaublich viel lernen an Transferkompetenzen, die ich dann überall anders anwenden kann. Und darum geht's für mich auch in Schule. Ja, die Herausforderungen, ich werde vielleicht manche Dinge, und du hast sicher auch vieles gelernt, wo du sagst, bis jetzt hast du es noch nicht gebraucht. Mhm. Aber darum geht's gar nicht immer, sondern es geht darum, dass ich mich intellektuell oder körperlich oder beides auseinandergesetzt habe mit einer Sache, wo es mir auch ein bisschen Überwindung kostet, da mal einzusteigen, aber dann im immer tiefer gehen auch eine gewisse Befriedigung spüre und einen gewissen Transfer, dass ich sage, ich habe jetzt eine Kompetenz bei mir, die habe ich auch ohne Handy. Mhm. Ja. Und Darum, das ist eigentlich, finde ich, glaube ich, das Wesen, wo Schule uns hinbringen muss. Die Lösung, die Anforderungen der Zukunft, die können wir noch nicht antizipieren. Aber wenn ich dieses Grundgerüst in mir habe, dass ich weiß, okay, ich muss mich manchmal auch zurückziehen, ich brauche auch Ruhe, ich muss auch auf meine Stimme hören können, wo soll es eigentlich hingehen, was tut mir gut und was nicht, dann kann ich auch andere Probleme lösen, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben.
Ich höre schon heraus. Ich meine, das, was du erklärst, ist für mich auch immer das, dass ich mir denke, bei den ganzen Dingen, die ich aus der Schule nicht mehr gebraucht habe, sie haben mir aber trotzdem beigebracht, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und jetzt kommen ja immer wieder neue Dinge auf mich zu, auch im Berufsleben oder im Privatleben, mit denen ich jetzt nicht rechnen kann, weil so ist halt das Leben. Aber ich habe eine gewisse Art und Weise, ein Grundgerüst, um mit einem Thema umzugehen, das sich natürlich noch weiterentwickelt, auch nach der Schule. Aber ich habe ein gutes Grundgerüst einmal mitbekommen. Was ich bei dir auf jeden Fall heraushöre, ist weiterhin für mich trotzdem es gab ja nichts dagegen, ein sehr positives Bild. Ich sehe bei dir das Feuer, deine Motivation, die hört man irgendwie aus allen Ecken heraus. Das war auch im Gespräch mit den Pädagoginnen, die da waren, der Fall, und ich habe wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich mir das anschaue. Die Veränderung, die es brauchen würde, ist, glaube ich, gar nicht so versteckt. Die ist uns, glaube ich, allen ein bisschen bewusst und ist für unsere Jugend und für die nächste Generation wichtig, in der Schule und auch außerhalb der Schule, da werden wir alle gefragt sein, als Lehrer, Lehrerinnen, als Eltern und was weiß ich, als Onkels und Tanten wahrscheinlich auch, wie man das mitgeben kann, dass man es auch anders vorlebt, dass man auch andere Mechanismen zeigt, andere Möglichkeiten, mit Zeit umzugehen und mit seinen Gedanken umzugehen und mit seiner Aufmerksamkeit umzugehen, selber uns beibringen, aber auch der nächsten Generation beibringen. Das ist, was ich daraus sehe. Und ich finde es wirklich schön, dass du, ich habe jetzt nur kurz mit dir telefoniert, 20 Minuten oder was vor kurzem, aber dass du da bist, und für mich bist du immer noch der Alte, bist immer noch der, den ich vor 2 Jahrzehnten
kenne. Das nehme ich jetzt als Kompliment, auch wenn der André Heller mal gesagt hat, zu jemandem, der gesagt hat, bleiben Sie so, wie Sie sind, und er hat gesagt, wenn Sie das nochmal sagen, schicke ich wieder meinen Anwalt, weil ich will mich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das passiert ja bei dir und bei mir hoffentlich auch, dass wir aus unseren Erfahrungen lernen, dass wir es reflektieren, dass wir sagen, okay, das kann ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders angehen. Und das ist es, was Menschsein ausmacht. Ja, Fehler zu machen darf nicht was Schlimmes sein. Mhm. Ja, und da muss ich Schule schon ein bisschen auch selber kritisch beäugen, dass man sagt, die Fehler sind eigentlich die Freunde, die mir helfen, den richtigen Weg für mich zu finden. Mhm. Ja, und nicht etwas, wo ich sage, Gott, das will nur Fehler vermeiden. Das ist, glaube ich, ein wenig günstiger Zugang. Und vielleicht noch ein Aspekt von meinem Lieblings-Zen-Meister, vielleicht schneidest du sehr raus, Thich Nhat Hanh, vor kurzem ein buddhistischer Mönch, der vor kurzem gestorben ist, und der hat wunderschöne Gedichte und Texte geschrieben, die in vielen Büchern lesenswert sind. Und dann ist jemand zu ihm gekommen und gesagt, wenn Sie nicht jeden Tag einen halben Tag im Garten verbringen und eure Pflanzen pflegen, könnten Sie am Vormittag vielleicht auch schon Gedichte schreiben. Dann wären viel mehr Gedichte möglich noch als die Sie jetzt schon veröffentlichen. Und dann hat er gesagt, das ist ein falscher Zugang. Dort, wo er gärtnert, wo er mit den Pflanzen in Berührung kommt, holt er sich die Energie, die er braucht, damit er am Nachmittag zu diesen Texten fähig ist. Das heißt, das, was er in seiner anderen Zeit tut, fokussiert die Energie für die andere Tätigkeit. Und wir sind in so einem ökonomischen Effizienzdenken teilweise gefangen, dass wir glauben, ja, dann, wenn wir das wegnehmen, dann könnte man noch mehr reinpressen in irgendwas. So sind wir Menschen nicht. Vielleicht geht es bei einer Maschine, aber wir Menschen, wir brauchen auch Ruhephasen, andere Phasen, um die Kraft für die andere Seite wieder zu holen. Und das muss uns viel stärker bewusst werden in unserem hektischen Alltag, wo wir uns immer mehr treiben und alles muss schneller sein und sofort auf alles antworten. Ja, da kann man viel zu lernen. Ich fürchte fast, wir verlernen gerade sehr viele Weisheiten und werden sie uns hart in 10, 20 Jahren vielleicht wieder erarbeiten müssen. Das tut mir ein bisschen leid. Das gäbe es einfacher, aber vielleicht müssen wir gerade diesen Weg gehen.
Ich glaube, wir müssen noch mehr drüber reden. Ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl haben, dass wir alle merken, dass da gerade was nicht in die richtige Richtung läuft, dass viele Dinge vielleicht auch gut waren, viele Dinge, die wir wieder zurück brauchen, wo wir uns wieder auf Dinge auch besinnen müssen, und gerade wie du das sagst. Und ich glaube, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass es ein bisschen ein Umschwung kommen wird, wo wir merken, okay, wir haben uns ein bisschen verrannt und müssen dann den richtigen Weg wieder zurückkriegen. Auf jeden Fall gibt mir das wieder, so wie vor 2 Jahrzehnten, sehr viel zum Nachdenken und grübeln in den nächsten Tagen. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne, lieber Mohit. Danke.
No.